Ja, liebe Gemeinde, schön, dass wir so weit sind, dass wir Gottes Wort schauen dürfen. Als unsere Kinder noch kleiner waren und die vier manchmal in unterschiedlichem Alter und in unterschiedlicher Reife alleingelassen werden mussten, weil wir irgendwas zu tun hatten, weil was zu machen war, Arbeit oder Gemeindesachen. Da war es immer ein großes Gespräch an unserem großen runden Tisch. Was wird sein, wenn wir weg sind? Wer wird wieder vielleicht ungehorsam sein? Und was sollen dann die anderen, vor allem die Älteren oder die Reiferen, machen, wenn die Kleinen oder die Unreifen nicht gehorchen? Und das waren manchmal für die Kinder und auch für uns aus der Ferne schwierige, anstrengende Momente. Den Großen war es oft schwer, die Kleinen dann im Zaun zu halten, wenn Mama und Papa mal weg waren, ja. Vor allem, wenn sie versucht haben, selbst oft waren sie ja auch teilweise ungehorsam oder böse, den anderen zu reglementieren oder gar zu bestrafen. Und was ich in solchen Fällen immer von den Kindern verlangt habe, das hat sich dabei auf Dauer dann als die effektivste Methode herausgestellt, für uns zumindest. Sie sollten ihnen klar sagen, was Papa und Mama in einer Sache verlangen und dass sie eben dann dagegen verstoßen haben und damit aufhören und umkehren. Und wenn sie das nicht taten, so sollten sie das nochmal ermahnen, und wenn das dann auch nicht gefruchtet hatte, dann sollten sie es wir hatten so eine große Tafel, so eine Kindertafel, sollten sie es auf die Tafel schreiben, wer was getan hat. Und wenn wir dann heimkämen, würden wir es sofort lesen und dann würde Papa die Strafe festlegen. Das war eben so das Abschiedsgespräch. Ausnahmen gab es natürlich, wenn Gefahr im Verzug war, dann mussten sie natürlich eingreifen, ist klar. Aber sonst war das so die Regel, die einfach ganz gut gefruchtet hat. Oft hat es dann geholfen, den Kleinen, dass sie wieder Ruhe und Frieden hatten, bis wir dann heimgekehrt waren. Mein Ziel heute ist, dass ihr heute Mittag verstanden habt, was der Bibeltext mit dieser kleinen Anekdote zu tun hat. Denn dann denke ich, dann haben wir die Botschaft Gottes für heute verstanden. Mein Predigttitel, mein Titel lautet: Der Christus Gottes, dein Herr oder dein Richter? Der Christus Gottes, dein Herr oder dein Richter? Nun, wir stehen ja im Lukas-Evangelium in fortlaufendem Durchpredigen, und der Text von heute, er ist stark eingebunden in den Kontext und ist natürlich die Fortsetzung vom letzten Mal. Es geht bei uns jetzt heute hier um die Verse 13 bis 16. Wir haben ja im Leben des Menschen Jesu durch unseren Evangelisten Lukas nun schon einiges erfahren gehabt, wie er angekündigt und geboren wurde, seine Kindheit, seine Taufe, der Beginn seines Dienstes und wie er sich die Jünger ausgewählt hatte und dann, wie er begann, durch Predigen und Wohltun die Menschen zur Umkehr von ihren bösen Wegen und zum Vertrauen auf Gott aufzufordern. Und er sagt ja von sich selbst in Lukas 5, Vers 32, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Buße bedeutet Umkehr. Ja? Mal so. Hier ist alles voll. Marmelade. Ja, und dazu müssen wir sagen, dass wir das Evangelium, also dass damals das Evangelium, wie wir es heute kennen, von Jesus überhaupt noch nicht gepredigt wurde. Denn noch niemand konnte wissen oder fassen, dass Jesus als Stellvertreter gekommen war, um an unserer Stadt bestraft zu werden und gekreuzigt. Die damalige Botschaft war, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Immer ging es bislang darum, dass die Königsherrschaft durch den gesalbten König bevorstand. Zuletzt hatten wir gesehen, dass er seine Jünger endlich so weit hatte, dass sie verstanden und bekannten, du bist der Christus Gottes und damit der Gesalbte Gottes und der kommende König. Lukas 9, Vers 20 könnt ihr das lesen. Endlich Haben Sie das verstanden? Er ist derjenige, der in diesem kommenden Reich ganz oben stehen wird. Das sollten Sie doch geheim halten. Und dann erst lehrte er sie, was das Wesen wahrer Nachfolge bedeutet. In Lukas 9 redete er zum ersten Mal vom Kreuz, auch wenn die Jünger hier wohl noch nicht so viel davon verstanden hatten. Und dann kündigt er zum ersten Mal an, auf welche Art und Weise er das Reich Gottes aufrichten würde. Lukas 9, Vers 22, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Und das war der Plan. Und anschließend sandte Jesus, und da sind wir jetzt gerade, 70 Jünger aus, das kommende Reich Gottes zu verkündigen. Und in dieser Aussendungsrede, von der letzte oder vorletzte Woche schon die Rede war, da steigen wir nochmal ein, aber schon ab Vers 8. Also wir lesen Lukas 10, 8 bis 15. Wir fangen aber erstmal an mit den Versen 8 bis 11. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus aus ihren Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Na, das ist schon seltsam, oder? Sie sollten sagen, dass der kommende König, dieses nahe gekommene Königreiches Jesus, auf dem Weg zu ihnen sei. Aber sie sollten nicht verkündigen, dass er der Christus Gottes ist. Da sollten sie selbst drauf kommen. Wohl aber, dass seine Herrschaft nahe, dass sie greifbar nahe ist und dass sie deshalb umkehren sollen zu Gott. Dabei sollten die Jünger eben lernen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben eine Predigt lang über das Nachfolgen und Kreuzaufnehmen nachgedacht. Was wir nun hier lernen ist, dass es nicht nur einzelne Menschen sind, die den kommenden König annehmen oder ablehnen. Nein, es sind oft ganze Häuser oder Familien, das ist der Text vorher, und sogar, wie wir hier lesen, ganze Städte. Wenn ihr euch vielleicht wundert, warum ich mit Vers 8 begann, dann überfliegt mal den ganzen Abschnitt, den wir gerade lasen, und markiert euch das Wort Stadt oder die Namen einer Stadt. Dann werdet ihr sehen, oder daran wird deutlich, warum wir heute nochmal die letzten vier Verse vom letzten Mal mit betrachten müssen. Das heißt also, eines der Schlüsselwörter zum Verständnis des heutigen Textes ist das Wort oder der Begriff Stadt. Im Gegensatz dazu ist das Schlüsselwort in den Versen 5 bis 7 dann eher mal, wer das überfliegen will, das Haus oder das Wort Haus oder der Begriff Haus. Aber wir wollen uns halt auf die Stadt konzentrieren, das ist unser Text. Wisst ihr, was die erste Stadt ist, die in der Bibel genannt wird? Erste Mose 4, Vers 17. Das ist spannend. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er, also der Kain, wurde der Erbauer einer Stadt. Und er benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Henoch hieß die Stadt. Was denkt ihr, was war das für eine Stadt? Böse oder gut? Man möchte meinen gut, ja, man möchte meinen gut. Ihr kennt bestimmt Henoch, das wissen die meisten. Er wandelte mit Gott, übrigens 300 Jahre lang. Wie lange bist du schon mit dem Herrn unterwegs? Aber das war nicht von Anfang an so. Henoch, er war der Sohn von, haben wir gerade gelesen, von Kain. Vom bösen Kain, er war der erste Sohn eines Mörders auf dieser Erde. Und so können wir uns denken, er hatte einen schweren Weg. Bis ihm eines Tages wohl Gott begegnete. Und wir wissen übrigens, dass er sich mit genau 65 Jahren bekehrt hat. 1. Mose 5, Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Also die restliche Zeit war er treu. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn weg. Was glaubt ihr, wenn dieser Henoch so eng mit Gott wandelte, dass er nicht mal starb, sondern entrückt wurde? Wusste der, was er zu tun hatte? Ich bin mir sicher, er bekam die Aufgabe in dieser Stadt, die nach ihm benannt wurde, Gott und seine Gerechtigkeit zu predigen. Ich denke, das war dringend nötig. Sie wurde von Kain erbaut. Die nächste Stadt, von der wir Bericht bekommen, in 1. Mose 11, Vers 4, ist Babel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Die Motivation, diese Stadt zu bauen, die sie damals hatten, man wollte sich nicht Gottes Befehl beugen, der vorher ergangen war. In 1. Mose 9, Vers 1 sagt nämlich Gott zu Noah, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Der Mensch als Ackerbauer, abhängig vom Segen Gottes, verstreut auf der Erde, das war der Plan A für den Menschen. Aber das war den meisten Menschen zu gering. Sie wollten Macht haben, sie wollten berühmt sein, sie wollten groß werden, sie wollten etwas bedeuten. Und das wollten sie durch die Bildung einer großen Stadt erreichen. Und sie wollten einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Und so sind Städte auch immer eine menschengemachte Bastion gegen Gott und seine Gebote. Und Gott, nun, was macht er? Er sendet seine Botschafter hin und lässt sagen, ich bin Herr, ich bin König und alles ist mein Reich. Also kehrt um. Manchmal lesen wir in der Bibel, dass ganze Städte umkehren. Jona. Manchmal, dass Gott auch ganze Städte mehrfach warnt. Und manchmal auch, dass er Städte zerstört bzw. richtet. Die ganze Bibel ist voll davon. Du kannst in Hiob was lesen, in Nahum, in Jona, in den Evangelien. Also das war auch nichts Neues in der biblischen Welt. Aber ganz neu war der Teil dieser Botschaft, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Wisst ihr, ihr Auftrag war ganz einfach. Sie sollten Menschen und Städte vorbereiten darauf, dass der Herr, der Herren, bald zu ihnen kommen sollte und wollte. Lukas 10, Vers 1, haben wir das vor 2, 3, 4 Wochen gelesen. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er selbst wollte also dann dorthin kommen. Wo man seine Botschafter, wo man seine Jünger aufgenommen hatte. Wir lesen es von 70 anderen, steht es da, die Apostel. Die blieben ganz offensichtlich beim Herrn. Aber diese 70, die anderen, sie waren Vorboten. Ganz ähnlich wie Johannes der Täufer. Und also war ihre Botschaft, auch wenn es das nicht exakt hier steht, dieselbe. Kehrt um, seid bereit, die Herrschaft oder das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und diese 70, sie waren vom Mensch gewordenen Gott selbst autorisiert. Das nicht nur zu predigen, sondern sie bekamen obendrauf Vollmacht, um Kranke zu heilen. Als Zeichen ihrer von ihm gegebenen Autorität. Also ein Botschafter, der braucht nicht nur eine Botschaft, er braucht auch Vollmacht. Er braucht Autorität. Und nun, was ist Autorität? Das Wort kommt von Autor. Der größte Autor aller Zeiten. Ja, damit der Autor der Menschheitsgeschichte ist Gott. Und also gibt es keine größere Autorität für Menschen, als in Gottes Namen zu kommen und in Gottes Namen zu reden. Es gibt nichts Bedeutenderes. Die Vollmacht, also die verliehene Macht, Kranke zu heilen, die zeigt ja nur, da sind Menschen, die in einer ganz besonderen Beziehung zu diesem Schöpfergott stehen, der Herr über Leben und Tod ist. Wenn sie bitten, Herr, heile, und er dann heilt, ja, dann kann jeder wissen, hier ist ein Bote Gottes. Vers 9, 10 und 11 nochmal. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und weiter, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Um zu verstehen, was Jesus den Jüngern hier auftrug, müssen wir uns auch Gedanken machen, was damals diese Sache mit dem Staub bedeutete. Staub, das war zur biblischen Zeit nicht nur ein kleiner Materialpartikel auf dem Boden, das Wort hat eine viel weitreichendere Bedeutung. Aus Staub wurde der Mensch gebildet. Und in Verbindung damit wurde gesagt, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. 1. Mose 2, 7 und 3, 19. In der Antike zählt Staub natürlich zu den buchstäblich elementaren Dingen. In dieser biblischen Lebenswelt war das das kleinste Teil. Ich möchte es mal so ausdrücken, das Staubkorn war das Atom der Antike, wenn du so willst. Der Mensch war schon immer auf der Suche nach dem Grundstoff des Lebens. Ja? Staub steht in Hiob 19, 25 und Hiob 41, 25. Das hebräische Wort, ich kann das nicht richtig aussprechen, Afar. Es ist gleichbedeutend für die Welt auf und in der wir leben. Denn mit diesem Wort ist eben oft eine der Grundsubstanzen des trockenen Landes gemeint. Die Masse, die zusammen mit Steinen und anderem das feste Land bzw. dessen Oberfläche ausmacht. Da gibt es unzählige Stellen. Wir lernen also, Afar, die lose Erde. Das ist das, was es bedeutet. Im überwiegend halbtrockenen Klima von Israel und Palästina, da sollte uns das auch nicht verwundern. Lose Erde ist hier in den meisten Monaten des Jahres eben eine lose, flüchtige Substanz, welche die Erde bedeckt und sich auf die Füße legt. Eben Staub. Aber damit allein ist es noch nicht erklärt. Denn besonders häufig bezeichnet Afar, also dieses Wort Staub, auch das fruchtbare Erdreich. Den Boden, oder man könnte sagen die Ackerkrume, aus der die Pflanzen emporwachsen. Und hier gibt es Bedeutungsüberschneidungen. Wir lernen das zweite Wort, Adama, das bedeutet Ackerboden. Und wir können in der Schrift immer wieder unterscheiden, die Worte Afar, die lose Erde, und die Worte Adama, dagegen, das ist der fruchtbare Ackerboden. Und wisst ihr, was wirklich interessant ist? In 1. Mose 2, Vers 7 in der Schöpfung kombiniert Gott beide Begriffe. Afar min ha, Adama, heißt da Staub von der Erde. Also es ist der 1. Mose 2, Vers 7, da steht, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde. In manchen Übersetzungen steht Erde vom Acker, aber das sind die hebräischen Bedeutungen. Als ich letzte Woche auf Geschäftsreise war, bin zur Messe gefahren nach Bielefeld. Da kam ich vorbei zwischen Augsburg und Stuttgart. Da wird ja die Autobahn großflächig umgebaut. Und da ist so rötliche Erde in dieser Gegend. Und da wird eben viel ehemaliger Ackerboden wird gerade umgewandelt in Autobahn, sage ich jetzt mal. Und als ich rauf war, da war es eben noch relativ trocken. Das war jetzt noch, bevor es schlecht wurde, das Wetter. Und es wurde eben gerade gebaggert da. Und dann kam ein Wind. Du fuhrst so auf der Autobahn und auf einmal ganz feiner Staub, eine riesen Wahnsinnswolke, rot, kam auf dich zu und du dachtest, wow. Und dann noch ein Staub, noch ein Windzug und weg. Sie war weg. Du hast gedacht, wow, was kommt da? Und dann weg, weggeblasen. Einen Moment, eine kleine Staubwolke, im nächsten Moment weggeblasen. Staub vom Ackerboden. Das ist das Bild in 1. Mose 2, 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde. Aus Staub vom Ackerboden. Ja, wie die Menschen, oder wie die Pflanzen, so entspringt auch der Mensch dem Erdboden. Und er wird gleichsam aus dem flüchtigen, aus dem eigentlich noch wertloseren Teil, aus dem Staub vom Ackerboden geschaffen. Der Mensch ist also gleichsam Staub. Psalm 103, Vers 14. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und der Mensch kehrt dorthin zurück. Er wird wieder dazu. 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn du bist Erde, Staub, und sollst zu Erde Staub werden. Wie erniedrigend für unseren Stolz, zu erfahren, aus was wir sind, was unser materieller Wert ist, was wir ohne seinen Odem und ohne in seinem Bild geschaffen zu sein, eigentlich darstellen. Und darüber spricht die Schrift an so vielen Stellen. Hiob 10, Prediger 3, 20. Wer sie haben will, die Stellen, der kann gern zu mir kommen. Und sie redet auch davon, zu was wir wieder werden, sobald Gott uns den gewährten Lebensodem eben entzieht. Hiob 34, Vers 14. Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Prediger 12, 7, kannst du das auch lesen. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Beobachtung in unserem Text. Ich habe es vorhin beim Vorlesen schon ein bisschen betont. Es geht mir um den Unterschied zwischen Vers 9 und Vers 11. In beiden Anweisungen, die der Herr den Jüngern mitgibt, scheint auf den ersten Blick das Gleiche zu stehen. Aber wenn wir genau hinsehen, gibt es einen erschreckend klaren Unterschied. Und der bedeutet, im ersten steht, nahe zu euch. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und die Botschafter und die Botschaft werden also angenommen, bedeutet das. Und so ist das Reich Gottes dir ganz persönlich nahe geworden. Das ist König in deinem Herzen. Aber Vers 11, nahe herbeigekommen. Nicht nahe zu euch gekommen. Und das ist der zweite Teil der Botschaft, die jedem, der den kommenden König ablehnt, bekannt werden soll. Denn auch der wird seine Herrschaft zu spüren bekommen. Der, den ablehnt, wird sie auch zu spüren bekommen, die Herrschaft. Nicht im Herzen, aber anders, als wünschenswert ist. Psalm 104, Vers 29 steht, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Oden, so vergehen sie und werden wieder Staub. Und Staub, das wussten die Bewohner jener Städte sehr wohl, wurde als ein Symbol der Schwäche gebraucht. Staub zu lecken zum Beispiel ist ein Ausdruck der Niederlage, Psalm 72, Vers 9. Und jemanden Staub entgegenzuschleudern, hieß, du wirst eine Niederlage bekommen. Das war die Bedeutung davon. Ich bin zu schwach, aber die wird kommen, die Niederlage. Und noch eins schwingt mit Staub. Staub gibt es unermesslich viel. Seine Menge lässt sich nicht erfassen. Jesaja 40, 12. Abrahams bzw. Jakobs Nachkommen werden nach Gottes Verheißung so zahlreich wie Staub. Gibt es viele Stellen. Und so muss man verstehen, nur Seltenes ist kostbar, oder? Das Allgegenwärtige hingegen ist von geringem Wert. Und somit steht der Staub auch für Wertlosigkeit. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass man den Staub auch mit Füßen tritt. Und ist es nicht so, Menschen, die Gott ablehnen, seinen Willen, sein Reich ignorieren, die gibt es wie Staub auf der Erde oder wie Sand am Meer. Und noch eins. Sollte zu biblischen Zeiten etwas vernichtet werden, als hätte es nie existiert, dann wurde es zu Staub zerschlagen. Beispielsweise das goldene Kalb. 2. Mose 32, 20 und 5. Mose 9, 21. Auch ganze Städte wurden übrigens zu Staub gemacht, also dem Erdboden gleichgemacht. 1. Könige 20, 10, Hesekiel 26, Psalm 102, gibt viele Stellen. Und natürlich, der Mensch selbst, auch er, kehrt mit seinem Zerfall vollständig zum Staub des Erdbodens zurück. Wie das Leben aus Staub entstanden ist, so mündet es auch wieder in den Staub und so dient der Staub oft auch als Umschreibung für den Tod. Und so ist die Rede davon, dass Gott den Menschen in den Staub des Todes legt. Psalm 22, Vers 16. Und irgendwie zeigt die Schrift auch, dass das nicht alleine eine passive Sache ist, sondern dass der Mensch, der Gott ablehnt, das aktiv wählt und aktiv tut. Wer stirbt, der steigt zum Staub hinab. Psalm 22, Vers 30, Hiob 17, Vers 16. Oder wer stirbt, bettet sich im Staub. Hiob 7, Vers 21, Hiob 20, 11, Hiob 21, 26. So, das Thema Staub und seine Bedeutung ist extrem weitreichend. Man könnte noch manches drüber sagen, aber das soll uns hier jetzt genügen. Das Bild ist klar geworden und es kommt alles darauf an, ob du zu den Ersten gehörst, die hören und annehmen. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und Gott dafür dankst, vielleicht so wie die Hanna in ihrem Gebet. Kennt ihr das? 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder hinauf. Der Herr macht arm, macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er erhebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz. Erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Eine Hanna hat das verstanden. Oder die andere Frage ist, ob du leider zu denen gehörst, die wie diese Städte und diese Häuser Christus ablehnen und am Ende ihr Leben darin fristen und begrenzen, dass sie nur im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot essen. 1. Mose 3, 19 haben wir schon gelesen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist das Schicksal des von Gott abgetrennten Menschen. Und darin kann er nichts ändern. Wenn aber, die Botschafter Gottes in sein Haus kamen oder in seine Stadt kommen und damit die Botschafter aufnimmt, dann ist die Herrschaft Gottes nahe zu ihm gekommen. Wer die Botschafter und die Botschaft ablehnt, bleibt so verloren, wie es eh und je war. Im Prediger 3, Vers 20 steht, alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Und nun zieht Jesus einen von mehreren Vergleichen. Zuerst vergleicht er die besondere Gnade, die besondere Verantwortung, die eine Stadt gegenüber einer anderen hat. wenn sie die Boten Christi gesendet bekommt. Vers 12, ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Ja, was bedeutet eigentlich Verantwortung? Man könnte es so sagen, Gott fragt und du musst antworten. Gott fragt, wie er zum Beispiel damals Eva gefragt hat, was hast du getan? Auch Kain hat er gefragt, was hast du getan? Immer wenn Gott fragt, braucht er nicht die Information von uns, sondern er will Erkenntnis, Bekenntnis und Umkehr in uns wecken. Er will keine Ausreden hören, wie die von Adam, als er sagte, die Frau, die du mir gegeben hast. Nein, so kannst du nicht mit Gott reden. Hiob hatte das ganz richtig eingeschätzt, als er sagte, Hiob 9, Vers 32, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten und dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Also vor dem Herrn der Herren kannst du dich nicht durch eine geschickte Prozessführung schützen. Vergiss sowas. Wenn Gott fragt, was hast du getan, bleibt nur Umkehr. Nur Umkehr. Wenn ein Mensch sein Herz aber verhärtet, kommt unweigerlich Strafe und Gericht. Und so sagt Jesus hier, ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Wisst ihr, Sodom, das wissen eigentlich alle, das war zusammen mit Gomorra und den umliegenden Städten wirklich eine gottlose und verruchte Stadt. Eine Zusammenrottung, eine Bastion gegen Gott und gegen seine Gebote. Gott hatte diese Stadt damals schon gleich gerichtet. Aber das war ein zeitliches Gericht. Und es bedeutete für fast alle den Tod. Aber der Herr Jesus hier, er redet nicht von dem damaligen Gericht. Nein, er spricht, steht hier im Text, von jenem Tage. Der fleißige Bibelleser weiß, dass es sich hier um den Tag seiner Wiederkunft handelt. Deswegen haben wir vorhin das Lied gesungen. Es geht um den Tag, an dem er nicht mehr in Demut und als Diener kommt, sondern ganz offensichtlich als König, Herrscher und Richter und auf diesem großen weißen Thron sitzen wird. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ein jeder nach seinen Werken. Liebe Leute, das heißt nicht, dass du dir mit ein paar guten Werken den Himmel verdienen könntest. Nein. Nein. Das redet von verschieden harten Ewigkeiten in der Hölle. Die ewige Pein, sie wird halt je nach deinen Werken für den einen unterschiedlich, für den einen größer und für den anderen kleiner sein. Aber es wird ewige Pein bleiben. Die Härte der ewigen Strafe für einen verlorenen hängt ab von der Menge und der Qualität seiner Sünden. Und grundsätzlich hängt Strafe auch immer davon ab, an wem man sich vergangen hat. Je größer ein Fürst ist, umso schlimmer die Beleidigung gegen ihn. Wie schlimm, wenn man gegen den hier sündigt und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Offenbarung 19, Vers 16. Und schaut, es geht in dieser Bibelstelle, es geht in diesem Zusammenhang, es geht in unserem Text genau um diese Sünde. Es geht darum, den eigenen Schöpfer, den Erhalter des Lebens abzulehnen und ihm nicht zu vertrauen. Und wenn er dann umkehrt und auffordert zur Umkehr, dann darf niemand sein Herz verhärten. Schaut mal, in Sodom, der erste Bote Gottes, wer war das? Lot. Wir wissen, dass Lot, er war kein guter Botschafter. Er hatte sich der Stadt angepasst, statt im Kontrast, im Glaubensgehorsam zu leben. Im Kontrast dazu. Und dann hat Gott sich selbst aufgemacht, ist dem Abraham begegnet, zusammen mit zwei Engeln. Und die hat er dann nach Sodom geschickt. Und was wollten die Bewohner von Sodom mit diesen himmlischen Botschaftern tun? Sie wollten ihnen, das könnt ihr nachlesen, 1. Mose 19, Gewalt antun, sexuelle Gewalt. Sie wollten sich über sie hermachen, steht da. Schaut mal, wie böse ist das denn? Aber jetzt staunst du vielleicht noch mehr. Wenn Jesus hier sagt, Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als den Städten, die Jesu Botschafter ablehnten. Seine 70 Gesandten, die kamen und redeten Wahrheit und hatten sogar Vollmacht, Kranke zu heilen. Sie kamen mit seiner persönlichen Autorität. Sie waren seine Stellvertreter. Und sie kommen noch heute in manche Stadt. Sie kamen und kommen in seinem Auftrag. Sie kamen und kommen in seinem Namen. Es war fast so, als ob Jesus selber da gewesen wäre. Und dadurch bekam die jeweilige Stadt große Gnade und aber auch große Verantwortung. Große Verantwortung bedeutet immer auch große Gefahr. Wer also mit den Botschaftern Gottes Berührung hat, der lebt ab sofort noch gefährlicher, wenn er nicht umkehrt. Irgendwie denke ich manchmal, scheint der Sünder das intuitiv zu wissen. Habt ihr das nicht alle auch schon erlebt? Du fängst an, von Gott zu oder von der Bibel zu reden. Und die Menschen, sie lassen die Jalousien runter. Wann immer von Gott geredet wird, gibt es Leute, die Scheuklappen zumachen. Sie laufen regelrecht davon. Sie wollen nichts davon hören, dass Gott sie am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen will und ziehen wird. Aber manchmal, vielleicht ja auch heute, weckt Gott jemanden ein Ohr. Und das Ganze erinnert uns daran, liebe Geschwister, dass Botschafter, dass es bedeutet, ein Gesandter Christi zu sein, ist eine ganz, ganz hohe Aufgabe. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Gesandter Christi muss also absolut in der Art und Weise unseres Herrn kommen und agieren, wenn er Menschen oder Häuser oder Städte zur Umkehr aufruft. Wir müssen denken und reden wie Gott und wir müssen seine Wesenszüge tragen. Und dazu müssen wir natürlich auch wissen, wie er denkt, wie er redet. Und natürlich sollten wir seine Botschaft kennen. Und dazu sollten wir das benutzen. Und wenn damals die Jünger die Aufgabe hatten, die Menschen zur Umkehr zu rufen, dann haben wir diese Aufgabe auch heute noch. Es geht nicht primär um eine Einladung für ein besseres Leben. Es geht in der Botschaft des Evangeliums darum, umzukehren. Wir lernen hier die Größe der Verantwortung und damit die Größe der Strafe hängt eben von der Größe und Deutlichkeit und der Größe der Autorität der erbrachten Botschafter und der erbrachten Botschaft ab. Und ich denke, genau deswegen kommen nun hier diese Weherufe, Vers 13. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Hier sagt Jesus, die Städte Korazin und Bethsaida, die haben noch größere Verantwortung. Die haben noch härteres Gericht zu erwarten als die Städte, die 70 Jünger ablehnten. Warum? Ja nun, ganz offensichtlich war er selbst dort gewesen. Er selbst hatte sie besucht und die Menschen persönlich zur Umkehr aufgefordert. Der Mensch gewordene Gott selbst ist ganz nahe zu ihnen gekommen. Er hat Wunder und Zeichen getan, er hat gepredigt, aber sie haben ihn verworfen. Er sagt, dass sogar die Heidenstädte Tyrus und Sidon bei dem, was in Korazin und Bethsaida geschehen ist, wenn sie das erlebt hätten, komplett umgekehrt wären. Und Tyrus und Sidon, so sagt er, die hätten verstanden, dass Gott sie aus Staub und Asche geformt hat und dass sie das ewige Gericht Gottes verdient hätten, wenn er dort so aufgetreten wäre. Und also bleibt für die Städte, die Jesus erlebt hatten, und dafür stehen eben stellvertretend Korazin und Bethsaida, für die bleibt nur ein oh weh, oh weh. Diese Städte, sie waren am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Korazin wird zwar sonst nirgends erwähnt in der Bibel, aber im Johannesevangelium lesen wir auch, dass lange nicht alles, was Jesus getan hat, verzeichnet wurde. Allemal waren Korazin und Bethsaida in der Gegend, wo Jesus seine ersten Wunder getan hat und vollbrachte. Von Bethsaida wissen wir wiederum mehr. Es lag nördlich des Sees Genezareth an der Stelle, an welcher der Jordan in den See mündet. Auf dem Schiffsweg nach Bethsaida zum Beispiel kam der Herr den Jüngern in der vierten Nachtwache auf dem See wandelnd entgegen. Ihr erinnert euch? Petrus erlebte das Wunder, auf dem Wasser zu gehen in dieser Gegend. Und die anschließenden Wunder, die müssen alle in dieser Gegend geschehen sein. Markus 6, 45 und folgende könnt ihr davon lesen. Und später hat der Herr dort in dieser Gegend einen Blinden geheilt. Markus 8, 22 bis 26. Wisst ihr eigentlich, dass es im Alten Testament keine einzige Erwähnung gibt davon, dass ein Blinder sehend geworden ist? Davon wird nie was gesagt. Aber in Bethsaida geschah dieses Wunder. Die Speisung der 5000 Männer, die wir gelesen haben und gepredigt haben, die ereignete sich eben an diesem Ort. Die meisten Wunderwerke tat der Christus dort. Also, eigentlich große Verantwortung, große Gnade, aber das Volk Israel, es lehnte ihn ab. Es waren also nicht allein die Schriftgelehrten und die Pharisäer oder die Obersten des Volkes, es war das gesamte Volk mit wenigen Ausnahmen, das ihn verwarf. Nur wenige waren bereit, ihre Sünden zu bekennen und umzukehren und ihren König um Vergebung zu bitten. Wisst ihr, Korazin und Bethsaida sind so gründlich zerstört worden, dass wir trotz hochgradiger archäologischer Bemühungen die genauen Orte nicht mehr auffinden können. Staub warst du und zu Staub wirst du werden. Und das gilt eben auch für ganze Städte. Denn was kann es aus Gottes Sicht Schlimmeres geben, als seinen geliebten Sohn, an dem er wohlgefallen hat, den er gesandt hat, diesen abzulehnen? Das ist die Ursünde, Gott selbst abzulehnen. Vers 14. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen im Gericht als euch. Tyrus und Sidon waren lange Zeit Feinde Jerusalems. Sie waren Städte, in denen abscheulicher Götzendienst verübt wurde. Es waren typische Handelsstädte. Städte, die für dieses Weltsystem, dieses Geldsystem, diesen Götzendienst des Mammon stehen. Und eine besondere Anklage gegen Tyrus war, dass sie, so steht es in Amos 1, Vers 9, dass sie Gefangene in voller Zahl an Edom ausgeliefert und sich nicht an den Bruderbund erinnert hatten. Das wirft Gott ihnen vor. Und Gott sagt von ihnen, dass sie mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in ihren Tempel gebracht und die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems an die Kinder der Griechen verkauft haben. Davon kannst du lesen in Joel 4, 5 und 6. Und in Josua 11, 8 und 19, 28 wird Sidon wiederum die große Stadt genannt. Sidon, bei der Eroberung des gelobten Landes fiel Sidon dem Erbteil Assas zu. Aber die Assyriten, also dieser Stamm, sie trieben wie die meisten ihre Bewohner nicht aus. Was zur Folge hatte, dass am Ende die Israeliten den Göttern Sidons dienten. Richter 1 und 10 kannst du davon lesen. Und später sogar Salomo liebte einige der Frauen Sidons und ahmte ihren Formen des Götzendienstes nach. 1. Könige 11, Kapitel 1, 33. Das heißt, die besondere Sünde Sidons war, dass sie sein Volk zum Götzendienst verführt hatten. Und trotzdem sagt Jesus von diesen Städten, sie wären umgekehrt, wäre der Herr zu ihnen gekommen. Und es wird ihnen am jüngsten Tag erträglicher ergehen als denen Städten, die Jesus erlebt hatten und die Jesus gesehen hatten. Das Matthäusevangelium zeigt ganz besonders die Ablehnung der Juden gegenüber seinem König. Das kannst du da am besten beobachten. Hier nannte man Christus sogar mal einen Fresser und Weinsäufer. Und so irgendwann musste Christus sie verwerfen. Und ich denke, er tat das eben hier, indem er symbolisch diese drei Städte verurteilt. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Diese drei Städte, sie stehen repräsentativ für das Volk Israel oder das Volk der Juden. Später zeigt der Herr, dass ihm das aber auch trotzdem sehr, sehr dauert. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben erfahren hast. Jemanden zutiefst zu lieben und ihm Gutes tun zu wollen und dann Ablehnung und sogar Hass zu ernten. Es gibt nichts, was mehr wehtut. Und sogar seine Wunder prallten an ihren Herzen ab. Sie wurden dadurch sogar nur noch verstockter. Aber was ist das für eine Liebe, die aus seinem Herzen da spricht? Eine Liebe, die aber sein Volk nicht erwiderte. Nein, die ihn sogar hasste. So, wenn jemand deine Liebe abweist, dann schenkst du sie irgendjemand anderen. Irgendwann kommt das. Und dann ist das auch ein Urteil über den, den du zuerst geliebt hast. Und so lesen wir immer wieder, und das finde ich wirklich total spannend, in den Evangelien, dass Christus in die Gegend von Tyrus und Sidon ging. Matthäus 15, 21, Markus 3, 8, Markus 7, Vers 24, Lukas 6, Vers 17. Er ging in die Gegend von Tyrus und Sidon. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Das bedeutet es. Genau das. Es war ein Urteil, es war eine Verwerfung von Juda und Galiläa. Und der Herr verankert hier in unserem heutigen Text ein göttliches Prinzip. Wer mehr gesegnet ist als andere, der hat auch eine höhere Verantwortung. Und wenn er dieser Verantwortung nicht entspricht, wird sein Gerichtsurteil auch härter ausfallen. Und dieses Prinzip erklärt Jesus in Lukas 12 nochmal ausführlich, und zwar im Gleichnis vom treuen und vom untreuen Knecht. Kennt ihr das? Da heißt es, Lukas 12, Vers 47, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitete, noch seinen Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen Schlägen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und deswegen musste der Heiland hier am Ende noch die deutlichsten Worte gegen Kapernaum richten. Vers 15. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Das bedeutet, am schlimmsten wird das Gericht über Kapernaum ergehen. Denn sie hatten wirklich die bedeutendsten Erlebnisse mit dem Christus Gottes. Matthäus 9, Vers 1 sagt uns, dass es seine eigene Stadt war. Seine Heimatstadt, er nannte sie selber so. Es war eben die Stadt, die zuerst und am meisten seiner Taten, seiner Worte erlebt hatte. Und insofern war sie bis zum Himmel erhöht. Aber bis zum Hades, bis zum Todesreich, werden sie hinabgestoßen aufgrund der Ablehnung, die sie ihm entgegenbrachten. Und seid bitte vorsichtig zu sagen, alles gut, denn so richtig Strafe wird es ja wohl nur für Kapernaum geben. Nein. Der Heiland betont hier nochmal die Wichtigkeit der Offenbarung durch seine Jünger und sagt, Vers 16, unser letzter Vers für heute, wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Ist uns eigentlich klar, was Jesus hiermit sagt? Er sagt, wenn du in seinem Namen und in seinem Auftrag kommst und zur Buße aufrufst, dann ist es gleichsam so, als wenn er selbst gekommen und abgelehnt worden wäre. Er, der uns eigentlich mal selbst erlöst hat, weil wir verloren waren, hat uns so hohe Verantwortung gegeben. Offenbarung 1, Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unserer Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wenn es ihm gefallen hat, Sünder wie dich und mich zu Königen, zu Priestern zu machen und uns einen Hirtendienst zu geben, wie könnten wir das vernachlässigen? Welch hohe Verantwortung für den Botschafter im Wesen, im Wort und von Herzen so zu kommen zu dem Menschen, wie er damals kam. Und welche Verantwortung für den Adressaten, auf die Botschaft des Allerhöchsten zu hören und umzukehren. Überleg mal, es waren nicht die Apostel, über die das gesagt wurde, sondern es waren eben die ersten Nachfolger. Über die zweite Reihe sozusagen ist es gesagt. Die anderen 70 steht da. Schaut mal, wie stark er sich mit dieser zweiten Reihe identifiziert. Wer euch verwirft, verwirft mich. Ich komme zum Schluss. Am Ende hört sich das alles nach einem großen Owe an. Menschen, die damals den Heiland oder seine Botschaft nicht erkannten, nicht erkennen wollten und nun für ewig in der Trennung von Gott bleiben müssen. Das klingt doch hoffnungslos, oder? Der Mensch, aus Staub ist er gemacht von Gott, gedacht, geschaffen zu besseren, dann kommt diese einzigartige Botschaft, die ihn verändern könnte und zur Umkehr aufruft. Und der Mensch will und kann nicht umkehren, sondern lehnt seinen eigenen Schöpfer ab und wird also wieder zu Staub. Aber es gibt eine Hoffnung und das ist der Glaube an den zweiten Menschen, wie er im 1. Korinther 15 beschrieben wird. 1. Korinther 15, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde. Er ist erdig, er ist aus Staub. Der zweite Mensch, nämlich Christus, ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische, der erdige, der aus Staub geschaffene Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch Christus beschaffen ist, so sind auch die himmlischen Menschen beschaffen. Also es gibt himmlische Menschen. Und wie wir das Bild des Irdischen, des Erdigen, dem aus Staub geschaffenen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen Christus an uns tragen, Vers 49. Und was sind das für Menschen, die einst das Bild des himmlischen tragen werden oder jetzt schon tragen? Es sind Menschen, die irgendwann wie Hiob reden und bekennen, Hiob 42, Vers 6, darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Wenn ein Mensch das wirklich erkennt, dann ist es keine verbale Selbsterniedrigung, sondern es ist eine Anerkennung seines wirklichen Zustands und der Anfang von Demut und Gottesfurcht. Erst die Anerkennung der Niedrigkeit des Menschen lässt Hoffnung aufflammen. Zünde an ein Feuer, haben wir heute gesungen. Und Gott kann und will den im Staub liegenden beleben. Psalm 119, Vers 25. Am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Gott will dich aus dem Staub erheben und erlösen. Der Psalmist verspricht es im Psalm 113, Vers 5. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Amen.